Ich möchte zum Anfang eine Stelle aus Jesaja 26,4 lesen. Jesaja 26,4. Da steht: Verlasst euch auf den Herrn für immer, denn Gott, der Herr, ist ein ewiger Fels. Oder in einer anderen Übersetzung: Verlasst euch stets auf den Herrn, denn der Herr ist ein ewiger Fels. Als Fels wird ein zusammenhängender Körper bezeichnet, aus festem Stein, aus Festgestein. Halt, wenn er an der Oberfläche liegt und von verschiedenen Umwelteinflüssen, soll ich sagen, gezeichnet ist. Von Erosion, von Verwitterung. Eine Erosion ist eine zerstörende Wirkung, also dass sich Gestein abträgt oder Fels kaputt geht. Ein Fels ist auch zum Teil ein Berg und oder ein Hügel. Ein Berg ist eine Geländeform und der erhebt sich aus seiner umliegenden Landschaft. Er ist höher und steiler. Ein Hügel ist ein kleinerer, etwas ansteigender Berg oder eine Bodenerhebung. Und ein Berg entsteht entweder durch Bewegung der Erdkruste, also Plattentektonik, oder durch Vulkanismus, also dass ein Vulkan entsteht und der Berg immer weiter wächst. Viele Inseln sind auch dadurch entstanden. Ein Beispiel ist zum Beispiel Hawaii. Das ist eine der größten vulkanischen Inseln und die ist zum Beispiel 4169 Meter hoch, also über dem Meeresspiegel. Aber wenn man guckt unter Wasser, ist es nochmal 5000 Meter. Also sind es über 9000 Meter, die der Berg eigentlich hoch ist oder seine Größe hat. Und der höchste Berg der Welt, ich glaube, ist jedem bekannt, der Mount Everest mit 8848 Metern, also fast 8900 Meter fast, wenn man rundet. Und er zählt zu den 14 größten Bergen der Welt. Also er ist der größte, aber es gibt noch weitere 14 Berge, die über 8000 Meter hoch sind. Warum er Mount Everest heißt, ist, er hat seinen Namen von George Everest. Er war ein Landvermesser und 1856 wurde er nach ihm benannt. Auf Nepali, auf der Seite von Nepal, auf der der Mount Everest steht, heißt er nicht Mount Everest, sondern Sagarmatha und in Tibet, also in China, Komo Langma. Das sind so die einheimischen Namen. Er befindet sich halt auf beiden Territorien, einmal auf Nepal-Seite, einmal auf Chinas Seite in Tibet und gehört auf beiden Seiten zum Weltkulturerbe, zum UNESCO-Weltkulturerbe. 1953 wurde er erstmals bestiegen von zwei Männern und ein paar Jahre später, 1978, wurde er ohne zusätzlichen Sauerstoff bestiegen, weil, obwohl eigentlich man bräuchte für den Aufstieg zusätzlichen Sauerstoff, da die Sauerstoffkonzentration oben gleich null ist oder gegen null geht. Also dass man dort überlebt, ist halt sehr gering, also auf längere Zeit. Der Mount Everest entstand durch die Konvergenz. Ja, stand im Internet, Konvergenz von zwei Platten, indem die indische Platte sich unter die eurasische Platte schob, also unter die Platte von Europa und Asien. Und da sie recht kleiner ist, ist sie abgetaucht und die eurasische Platte ist in diesem Stück angestiegen. Und jährlich wächst sie weiter bis zu 3 oder 4 zumindest. Und sie wächst, und der Mount Everest wächst eigentlich immer noch um ca. 3 cm pro Jahr. Obwohl es eigentlich nur ein paar Millimeter sind, da es durch halt Erosion, Verwitterung, durch Erdbeben immer wieder dazu kommt, dass er halt so ungefähr diese gleichbleibende Höhe behält. In Afrika ist der Kilimandscharo der höchste Berg mit 5.895 Metern, ja, wieder Zahlen. Er ist der höchste liegende Berg auf dem afrikanischen Kontinent, in Tansania. Und in Europa sind die Alpen das höchste Gebirge, wobei in Deutschland die Zugspitze der höchste Berg ist mit knapp 3.000 Metern. In der Bibel spielen Berge auch eine sehr wichtige Rolle, oder eine wichtige Rolle. Sie werden mit der Nähe Gottes verbunden und sind auch Plätze kultischer Verehrung. Zum Beispiel an dem Gott vom Himmel herabstieg, auf dem Berg Sinai zum Beispiel, als der Berg Sinai brannte, als sich Gott vom Himmel auf den Berg niederließ. Zum Beispiel ist ein Berg, der Ararat, das Gebirge Ararat sagt jedem etwas, wo die Arche sich niederließ. Das ist heute die heutige Türkei. Es ist eigentlich ein sehr bescheidener Berg, ein Gebirge, hatten wir auch in der Jungscha schon. Er ist gar nicht so hoch, aber es war halt Gottes Plan, dass sich die Arche genau dort niederließ. Der Berg Sinai, der öfters auftritt oder erwähnt wird in der Bibel, befindet sich auf der Sinai-Halbinsel. Das ist, wenn man sich die Weltkarte anschaut, sieht man Ägypten und neben Ägypten, also östlich von Ägypten, liegt so eine kleine, nicht Landzunge, sondern so eine Halbinsel, so dreieckig, gehört schon zur arabischen Halbinsel. Liegt es südlich auf dieser Halbinsel, und hat eine Höhe von 2.285 Metern. Die Sinai wird auch Mosesberg genannt, weil Mose dort laut Überlieferung, also laut der Bibel, die 10 Gebote dort bekommen hat. Heute steht auf diesem Berg eine Moschee und ein Kloster, aber keine Synagoge. Noch, ja, vielleicht. Ein anderer Berg ist der Berg Zion. Er wird erwähnt in 2. Samuel 5,7. Aber da ist er eine Turmburg der Jebusiter, die David als König eroberte. Und unter dieser Eroberung und dem Bau des Tempels durch Salomo ist er zum zentralen Punkt des Tanach geworden, also der Bibel oder der Heiligen Schrift der Juden. Also die Juden haben einmal die Tora, das sind die 5 Bücher Mose, und den Tanach und noch ein Buch, welches mir der Name mir nicht bekannt ist. Aber es wurde zum zentralen Synonym des Wohnortes von Jahwe, also von Gott. Entschuldigung. Es rückte halt in den Zentrum. Dann gibt es noch den Karmel. Er wird auch Weingarten Gottes genannt. Und weil es dort halt im Verhältnis zu dem Rest von Israel sehr viel regnet oder mehr regnet und es dadurch halt viel üppiger ist, dort wächst viel mehr an Oliven oder Palmen. Also dort ist halt der Pflanzenwuchs viel stärker. Bekannt ist der Karmel auch durch in 1. Könige 18 die Verehrung von Baal. Das können wir einmal kurz lesen. 1. Könige 18, In 1. Könige 18 lesen wir dann von, das Gottesurteil auf dem Karmel. Als der Prophet Elia sich, okay, das ist ein längeres Stück, Moment. Ab 17. Als Ahab Elia sah, sagte Ahab zu ihm: Bist du es, der Israel ins Unglück bringt? Er aber sagte: Nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und den Baalim nachfolgt. Wohlan, ich sende nun hin und versammle ganz Israel zu mir auf dem Berg Karmel und auch die 450 Propheten Baals und die 400 Propheten der Aschera, die vom Tisch Isabels essen. Ich glaube, diese Geschichte ist uns auch allen bekannt. Als Elia dann als sie die zwei Altäre bauen und einen Stier nicht anzünden, sondern anbeten, dass einmal Baal und einmal Gott Feuer vom Himmel schickt, um das Brandopfer, den Stier, zu verbrennen. Ja. Darunter ist er auch bekannt. Dann gibt es auch noch den Tabor. Er ist man weiß nicht genau, aber er wird als Ort der Bergpredigt oder auch als Ort, wo Jesus verklärt wurde, gesehen. Und er ist 588, also circa 600 Meter hoch. Er erhebt sich auch aus seiner Landschaft und steht so als einzelner Hügel oder Berg. Golgatha ist auch ein Berg oder ein Hügel außerhalb von Jerusalem. Man denkt sich vielleicht, okay, nicht unbedingt, dass das jetzt ein Hügel oder ein Berg ist, aber es wird halt bis heute, weiß man nicht genau, welcher Berg oder welcher Hügel es war. Und wo Jesus halt im antiken Jerusalem gekreuzigt wurde, weil die Mauern sind ja gewachsen, Jerusalem ist größer geworden und deshalb könnte Golgatha auch mit in der Stadt eingeschlossen sein. Golgatha oder Schädelstätte. Schädelstätte oder Ort des Schädels wird es im Hebräischen bzw. Golgatha im Aramäischen genannt. In 2. Mose 3 können wir lesen, als Gott Mose im Dornbusch erschienen ist, als er ihm auf dem Berg Horeb ja, erschien. In 2. Mose 3 steht das. Ich lese ab dem ersten Vers. Mose aber hütete die Schafe seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian, und er trieb die Schafe hinter die Wüste und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch, und er schaute, und sieh, der Dornbusch brannte im Feuer, und der Busch wurde doch nicht verzehrt. Das war mit einer der ersten Begegnungen. Man findet auch noch andere Berge in der Bibel. Als Abraham seinen Sohn opfern sollte, sollte er auf einen Berg gehen, den Gott ihm nannte. Es wird im Neuen Testament der Ölberg erwähnt, der Berg, auf dem Jesus verklärt wurde. Oder auch nach den 40 Tagen, als Jesus fastete und der Teufel ihn versuchte, als er ihn auf einen sehr hohen Berg brachte. Ja, in der Bibel werden mehrere oder viele Berge erwähnt, die immer mit Gott zu tun haben, die bestimmte Bedeutungen haben, auch für die dort lebenden Menschen. Oft haben Berge auch eine Art Gotteshaus oder sie verehren dort heidnische Götter. In Israel wurde es halt mit der Nähe Gottes ausgedrückt. Es ist das Motiv der Erscheinung Gottes. Gott nähert sich den Menschen durch halt den Berg oder man ist halt auf dem Berg Gott ein Stück näher. Dem Himmel ein Stück näher sein. Man ist dem Himmel näher, man ist Gott näher. Ja, so können wir auch in Jesus und Gott unseren Fels sehen, auf den wir uns verlassen können. Jesus baute seine Gemeinde auch auf Petrus, den er Fels nannte. Jesus ist unser Fels in der Brandung. Ein Fels, auf dem wir bauen können, auf dem wir unser geistliches Leben bauen können. Und in Matthäus 7, 24 bis 29 können wir das Gleichnis vom Hausbau lesen. In Matthäus 7, 24 bis 29. Das Haus auf dem Felsen. Matthäus 7, 24 bis 29 lese ich. Darum, wer diese meine Rede hört und sie tut, den vergleiche ich mit einem klugen Mann, der sein Haus auf einem Felsen baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und rüttelten am Haus, fiel es doch nicht, denn es war auf einen Felsen gegründet. Und wer diese meine Rede hört und sie nicht tut, der ist einem törichten Mann gleich, der sein Haus auf dem Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde wehten und rüttelten am Haus, da fiel es ein und sein Einsturz war gewaltig. Und es geschah, als Jesus diese Reden beendet hatte, da entsetzten sich die Menschenmengen über seine Lehre, denn er lehrte wie jemand, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Ja, er meint, wenn wir sein Wort hören und im Glauben, sind wir wie dieser Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Wenn wir ihm gehorchen, wenn wir sein Wort tun, welches er uns durch sein Wort, durch die Bibel gegeben hat. Jesus ist unser Fels, auf dem wir bauen können. Wir können unser Leben, unser geistliches Leben auf ihn bauen. Und wir sollten es auch tun, denn dann brauchen wir uns nicht zu fürchten. Wir brauchen keine Angst haben vor, dass unser Haus zusammenfällt, dass es nicht standhält den Attacken, den Versuchungen, denen wir ausgesetzt sind. Wenn wir auf Jesus gegründet sind, auf unseren Felsen, auf unserem Berg, kann uns niemand etwas anhaben. Wir können auf Jesus unser Leben bauen. Und wenn wir Glauben haben, so groß wie ein Senfkorn, sagte Jesus, können wir Berge versetzen. Wir müssen ihm nur vertrauen. Wir können durch ihn, durch den Glauben, so vieles erreichen, was wir uns gar nicht vorstellen können. Wenn wir unser Leben, unser Glaubensleben auf Jesus bauen, haben wir einen ewigen Fels, einen Felsen auf, den wir vertrauen können. Wir brauchen uns auf nichts anderes zu verlassen, nur auf diesen Felsen. Und wie am Anfang ein Fels ist, ein fester Stein, klar wird er durch ein bisschen Erosion vielleicht zerstört, aber er ist als Ganzes, als Einheit. Und durch ihn können wir halt ja unser Leben mit ihm leben, unser geistliches Leben so bauen, dass wir halt nicht wie der Mann, der sein Haus auf Sand baute und es zusammenfiel. Wir werden keinen Fall erleben, vielleicht hier und da mal, aber wir fallen halt in Gottes Hände und er fängt uns auf. Wir haben halt diesen Felsen. Und Jesus hat für uns sein Leben am Kreuz gelassen. Auf dem Hügel Golgatha. Und es steht sogar, dass Felsen zerrissen, dass diese Macht, dieses Ungleichgewicht, was in der Welt herrschte zu diesem Zeitpunkt, dass Jesus alle Sünden auf uns nahm, dass er starb, dass es so eine Macht hatte, so eine Auswirkung, dass sogar Fels zerstört wurde, dass Felsen zerrissen, dass sie kaputt gingen, dass es so ein Ungleichgewicht herrschte. Ja, wir können uns auf den Herrn verlassen, denn er ist ein ewiger Fels und durch ihn können wir leben. Wir können auf ihn bauen. Wir können durch ihn Nähe empfinden, wie es im Alten Testament war, dass Berge als Anbetung Gottes gelten, dass sie eine besondere Verbindung zu Gott hatten. Jesus betete auch auf dem Berg, als er seine Jünger ins Boot trieb. Er wollte näher zu Gott sein. Und das sollten wir auch. Wir sollten uns auf ihn verlassen, auf ihn bauen und ihm näher sein, indem wir an ihm glauben und sein Wort halten. Lasst uns auf ihn vertrauen, denn er ist unser ewiger Fels. Amen.